zweiten Firma namens Pixar. Die machen, glaube ich, auch Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend scheint er ja auch ganz gute Kontakte nach Hollywood zu haben.
Genau, also dann, ne, das fangen wir das mal an, wieder nochmal neu zu spinnen. Das waren jetzt, glaube ich, also Apple hat relativ gut die Musikwelt irgendwie sich schon mal.
Genau, mit dem iTunes Music Store, wer das nicht so richtig mitbekommen hat.
Ich glaube, ich wirklich sagen, da sind sie im Moment Marktführer. Das hat Microsoft verschlafen. Da wird zwar jetzt nachträglich versucht und es mit auch nicht wahrscheinlich nicht ohne Erfolg, das wissen wir ja auch bei Microsoft, wer genug Geld hat, der kann auch nachträglich alles aufwälzen, aber es ist ein harter Kampf, der hat im Moment Apple gewonnen. Die Musik übers Internet zu verkaufen und dann sozusagen auch irgendwie zu hören, war ein Meilenstein der iPod, wissen wir auch, ne? Ist ja so. Wenn man das jetzt weiterspinnt auf Filme, wir wissen auch, dass die Filmindustrie gelernt hat, wie's, was mit der Musik passiert ist. Also die wollen nicht so leicht irgendwie, dass es alles kopierbar ist, dass sie überhaupt keine Kontrolle über ihre Inhalte haben.
Ja, das muss man sich vorstellen, das ist ja für so einen Content-Vermarkter wie die Filmindustrie oder halt auch wie die Musikindustrie ja sehr, sehr unheimlich. Die geben jetzt irgendwie nicht mehr eine DVD raus, wo irgendwie ein Kopierschutz drauf ist, sondern die geben jetzt plötzlich über eine Datenleitung nur noch Nullen und Einsen raus. Und jeder, der die Nullen und Einsen bekommt, kann mit diesen Nullen und Einsen ziemlich unkontrolliert jetzt eigentlich machen, was er will. Und das ist der Filmindustrie momentan, glaube ich, noch ziemlich unheimlich. Weil sonst wäre es ja super, so eine Videothek im Endeffekt nur im Internet so.
Genau, und dann ist jetzt so, ich glaube, es ist Ihnen auch bewusst, dass es nichts nützt, das nur auf einem Rechner dann zu erlauben. Also ich glaube auch, dass es Ihnen inzwischen schon klar ist, dass Sie sich ein System ausdenken müssen, wo man zwar einerseits die Kontrolle drüber hat, aber andererseits nicht so sehr kontrolliert, dass man sagt, nur mit dem Rechner, mit dem man sich runtergeladen hat, darf man es auch irgendwie benutzen, sondern dass da, und da kann man noch nicht viel sagen, aber man weiß auf jeden Fall, dass da die Intel sozusagen Technologie im Gegensatz zu die Power, also zur IBMs oder insgesamt der Power-Technologie sehr viel Geld in Forschung und Ideen reinsteckt und dass da, genau, das haben wir schon mal auch in der Sendung gehabt, jetzt kommen so Buzzwörter wie TCPA, Palladium, Lagrand, alles Sachen, die wir auch schon mal in Sendungen hatten, nämlich wo es um DRM geht, um Digital Rights Management.
Oder wie man auch sagt, Digital Restriction Management.
Genau.
Also es ist, der Stand der Forschung ist momentan der folgende. Es ist nicht möglich, so ein schönes Digital DRM-System zu bauen, das rein auf Software basiert. Also solange die Hardware-Plattform nicht irgendeine Art von Kontrolle hat, was auf ihr läuft, können wir Software immer betrügen, sodass wir irgendwie in der Lage sind, Kopierschütze, die rein auf Software basieren, auszuhebeln und dann die Sachen weiter zu kopieren. Genau, deswegen gab es dieses Industriekonsortium, TCPA früher, jetzt heißen sie irgendwie anders. Ist mir auch egal eigentlich. Und wir haben jetzt einen anderen schönen Namen, weil TCPA zu viel schlechte Presse bekommen hat. Die haben sich Hardware-Konzepte überlegt, wie man das eben anders machen kann, wie der Chip selber dafür sorgen kann, dass Mechanismen möglich sind, um Kopierschütze durchzudrücken. Und einer der treibenden Kräfte neben Microsoft in diesem Konsortium ist Intel.
Genau. Und es ist einfach so faktisch, wenn es nur über Software gelöst wird, haben wir eigentlich noch als Anwender die Kontrolle sozusagen drüber, doch Punkte anzugreifen. Sobald man anfängt, das in Hardware irgendwie doch zu machen und uns als oder den Besitzer von solchen Sachen irgendwie nicht mehr Zugänge zu bestimmten Speicherbereichen, Transferwegen, irgendwie kann man das besser absichern. Und das ist eine Spekulation, die auf jeden Fall kursiert.
Also es gibt halt, genau genommen ist die Spekulation oder das Gerücht, auf das wir anspielen, dass es eine Forderung von der Musikindustrie gab, hallo Apple, wenn du eine Movie Store aufmachen willst, neben deinem Music Store, dann genau, verlangen wir von dir.
Von der Filmindustrie, ne?
Genau, von der Filmindustrie, habe ich doch gesagt,
Movie. Neben Musik hast du, wir versprechen uns heute ab und zu mal gerne, aber ist ja egal.
Ja, ist okay, der Filmindustrie.
Ist halt live.
Genau, live ist live. Na. Und Nerdelö. Nein,
ach so,
und
jedenfalls, lass mich doch mal ausreden.
Ja, genau. Also es gibt eine Forderung.
Es gibt eine Forderung?
Ja, also es gibt das Gerücht, dass es eine Forderung gab von der Musik, von der Filmindustrie, wenn Apple eine Movie Store, also einen Film Store irgendwie im Internet aufmachen will, dass sie ihre Computer auf einer Hardware bauen müssen, die eben so ein Trusted Platform Modul hat, also die irgendwie hardwarebasiertes DRM ermöglicht.
Könnte man.
Aber, also wir sind doch alle mündige Verbraucher, wir wollen sowas doch gar nicht. Also wir wollen doch weiterhin unsere digitalen Kopien oder unsere Kopien haben, ob jetzt digital oder analog. Also wir kaufen uns diese Rechner einfach überhaupt nicht, oder?
Ja, wenn es bald keinen anderen Rechner mehr gibt, dann müssen wir uns die Rechner selbst bauen.
Okay, du meinst, die Industrie diktiert unseren Konsum.
Es macht langsam so ein bisschen den Eindruck.
Ja. Ich wollte nochmal sagen, es hört sich schon so an, als ob da irgendwie, also ich glaube, man kann das pauschaler sagen. Also wenn man insgesamt in den Markt einfach rein will, Filme zu machen, muss man so eine Technik haben. Also ist eigentlich das Gleiche, was du sagtest, nur bei dir hört sich das so an, als ob die schon konkret angefragt haben.
Also sie werden jetzt kein Memo geschickt haben, lieber Steve, bau das oder vergiss es.
Ja, ja, genau. Sondern ich glaube, aber es ist so, wie die Filmindustrie sich verhält und wie sie aus den Fehlern der Musikindustrie, Fehler kann man jetzt nicht überschreiten, aber sie behauptet, es sind Riesenfehler passiert, ist das sozusagen, glaube ich, eine Grundbedingung, um irgendwann sozusagen irgendwie Filmdistribution übers Internet zu betreiben, sind bestimmte Voraussetzungen, die eigentlich nur erfüllt oder wo die Content-Besitzer nur dann mitmachen, wenn sie sich relativ sicher oder wenn sie relativ sicher sein können, dass sie schon, man kann sagen, vielleicht totale Kontrolle über ihren Content haben. Weil ich meine, DVD gilt in ihren Augen ja auch als Fiasko. Ne? Das hat ja irgendwie gezeigt, so einfach funktioniert es nicht. Ich meine, dass die DVD irgendwie, dass das auch herrliche Wachstumsmärkte sind und sie wahnsinnig dran verdienen, vergessen wir jetzt immer ganz schnell. Wenn man die Filmindustrie fragt, ist das ja alles schrecklich. Genau. Aber das ist sozusagen, also das ist eine Theorie, die sagt, warum Apple plötzlich auf Intel gegangen ist. Weil es dieses, trotz des schönen Prozessors, Power-PCs und ob der weniger Strom verbraucht und mit weniger Taktzahlen effektiver ist, gibt es da überhaupt keine Überlegung, das irgendwie über Hardware sicher dazu, also dieses Digital Restriction Management einzuführen. Das ist irgendwie gar nicht groß. Das ist wirklich eine Sache, die kommt aus der Intel-Welt. Könnte sein.
Könnte sein.
Spielt vielleicht sogar wirklich auf jeden Fall mit.
Ja, dann gibt es ja noch eine weitere Theorie.
Es gibt noch mehr.
Ja, wäre langweilig, wenn es nur so wenig gäbe.
Vielleicht sollte man insgesamt vielleicht einfach mal so ein bisschen aufzählen, was Intel sozusagen in ihrer Roadmap alles haben, was sie alles machen wollen. Dann hätte man vielleicht solche Sachen, oder? Wo wolltest du jetzt
drauf? Ich wollte ja auf eine ganz andere Sache ran. Ich wollte die Binärkompatibilität zu Windows-Programmen.
Oh. Schieß los.
Also es gibt jetzt eigentlich zwei Sachen, über die wir noch nachdenken können. Einerseits Intel, also es gibt ja eine sehr große Verbreitungsbasis von Intel-Rechnern. Da könnten wir überlegen, ob da eventuell was mit zu tun hat. Aber auf der anderen Seite gibt es ja noch dieses andere Betriebssystem. Das ist mit den Fenstern, was irgendwie aus Redmond, also weiter oben aus dem Norden der USA kommt, das besonders viel in Firmen eingesetzt wird. Leute mögen das größtenteils nicht so gern, aber dadurch, dass es Industriestandard ist und ganz viele Applikationen, die irgendwie für die Firmen entwickelt wurden, laufen, wird das in den Firmen eingesetzt und wird aus den Firmen nicht raus. Und wir gucken uns weiter an, Apple hat ein großes Problem, in die Firmen reinzukommen. Apple-Computer sind traditionell gut vertreten in der sogenannten kreativen Branche, also irgendwelche Werbeagenturen und zum Teil auch dann irgendwelche Internet-Werbeklitschen oder
Musik auch.
Musik, ja. Zeitschriften, alles das, alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat. Die benutzen alle ganz brav noch Apple, aber sobald wir irgendwie in die Versicherungen gucken oder in die Banken, oder in irgendwelche anderen Großkonzerne und wenn es nur darum geht, was zu gucken, was irgendwie bei MAN die Sekretärin für ein Betriebssystem laufen hat, das wird immer irgendeine Variante des Microsoft-Betriebssystems Windows sein.
Immer.
So gut wie immer, ne?
Also jetzt aktueller Stand. Ich dachte, du wärst schon zukünftig.
Bis jetzt scheint das in die Zukunft ja auch weiter zu sein. Das hängt ja eben damit zusammen, dass es einfach für eine Firma extrem kompliziert jetzt wäre, einfach die gesamte Rechnerinfrastruktur. Also wenn sie jetzt auf Apple umsteigen wollten, müssten sie sich entweder komplett neue Apple-Rechner kaufen, also halt komplett neue Rechner kaufen, damit alle Apple haben. Oder sie müssten so ein gemischtes Netzwerk laufen lassen, wo ein paar Rechner Windows haben und die Windows-Applikation. Auf der anderen Seite haben sie dann ein paar Rechner, die Apple irgendwie, also ein paar Apple-Rechner, sodass sie versuchen, so peu à peu zu migrieren. Da haben sie dann aber die Schwierigkeit, dass sie ihre alten Applikationen, die zum Teil dann irgendwie extra für sie geschrieben wurden, für irgendwelche firmeninternen Workflows, dass die alle auf den Apple-Rechnern nicht oder nur schlecht funktionieren.
Ja, aber wenn das so ist, ich meine, es gibt auch Virtual PC. Es ist ein Emulator. Da kann ich auf dem Apple viele Windows-Software laufen lassen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber auf jeden Fall eine Menge. Ich meine, da kommen wir wieder, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn man die Roadmap abguckt, ist auch Intel nicht nur, dass es da anfängt, sozusagen so Verbraucher unmündige Technologie zu verkaufen, sondern sie versuchen, das nennt sich unter Virtualisierung. Das heißt, man versucht sozusagen verschiedene Sachen parallel auf dem gleichen Rechner fahren zu lassen. Verschiedene Betriebssysteme von mir aus auch parallel.
Das Problem ist irgendwie, was du meinst mit dieser Virtualisierung, da glaube ich nicht so richtig ran, weil das ist nie wirklich integriert. Du hast ja sozusagen Rechner im Rechner laufen. Das kannst du deiner Sekretärin nicht beibringen. Du kannst nicht deiner Sekretärin beibringen, okay, sie haben jetzt das Programm, also beim Virtual PC ist folgendes. Virtual PC ist ein Programm, das simuliert, also stellt da auf dem Apple-Rechner noch einen kompletten Windows-Rechner. Da läuft ein komplettes Windows-Betriebssystem und das hat ein eigenes Dateisystem, das ist wirklich wie so ein zweiter Rechner, der nur auf demselben Monitor läuft. Und dann irgendwie so den Leuten, die einfach mit dem Rechner arbeiten sollen, zu sagen, okay, wenn du diese Applikation benutzt, dann sind deine Dateien da, da und da und die musst du mit dem und dem Programm irgendwie angucken, nämlich mit Windows Explorer. Wenn du aber die Applikation benutzt, dann sind deine Dateien da und da und die musst du mit der Applikation angucken, nämlich mit dem Apple Finder. Und wenn du irgendwie eine Datei, die du irgendwie auf dem, mit dem Apple-Programm erzeugt hast, mit deinem Windows-Programm, also in deinem Virtual PC benutzen willst, dann musst du die über dieses Verzeichnis rüberschieben. Das wird nie funktionieren. Das kann rein
so sein. Aber dann würde ich zum Beispiel, was ist mit Wine aus der Linux-Welt?
Genau, das ist genau das irgendwie die Idee, die jetzt auch rumschwebt. Jetzt
verfolgt. Okay, also
genau. Es gibt nämlich, dann gibt es ja dieses schöne Betriebssystem Linux, über das haben wir so ein bisschen geredet, und das läuft ja schon traditionell auf dieser Architektur, auf der Intel-Prozessoren. Das bedeutet, so ein Programm, wir müssen eigentlich ausholen, was ist irgendwie Source Code und was ist binär kompatibel. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Also man schreibt ein Programm und das compilet man im Maschinencode. Und wenn der Maschinencode wird nativ, also sozusagen wie von Geburt an, das ist die Muttersprache eines Prozessors, um jetzt wieder mit den Worten zu reden. Und wenn wir für ein Apple-Programm übersetzen, dann compilen wir das in die Muttersprache des Power-PCs. Und wenn wir für Intel ein Programm übersetzen, übersetzen wir das in die Muttersprache des Intel-PCs. Das bedeutet, wenn wir jetzt so ein übersetztes Programm von Apple versuchen lassen, auf dem Intel laufen zu lassen, der versteht kein Wort. Der spricht ja andere Worte. Wenn wir jetzt aber ein Linux-Programm irgendwie auf dem Intel-PC übersetzen, ist das rein theoretisch schon dieselbe Sprache, die auch der Windows-PC spricht. Nur, es gibt da so Probleme mit irgendwelchen Bibliotheken und Fachwörter kennt er nicht. Das ist aber bei Weitem nicht so problematisch, ihm das beizubringen, als wenn man ihm eine ganz neue Sprache beibringen will. Das ist, was irgendwie der Virtual PC macht. Und da gibt es so ein sogenanntes Programm Wine. Wine ist eine Applikation, die dazu, oder ein Zwischenlayer, der dazu dient, Linux-Betriebssystemen beizubringen, wie man Windows-Programme abspielen kann. Das funktioniert mit einigen schon ganz gut. Es gibt dann auch so eine professionelle Version, das ist irgendwie Wine X oder so.
CDEGA gibt es.
Crossover Office, genau. Da kann man zum Beispiel schon nativ Microsoft Office, das eigentlich für Windows programmiert wurde, auf seinem Linux-Rechner installieren.
Genau, ohne dass man sozusagen erstmal ein Windows installieren muss.
Oder genau. Und wenn wir jetzt so einen Apple-Rechner haben, der auf so einer x86-Basis läuft, dann ist das kein großes Ding. Also da gerade irgendwie, weil Apple und Linux sich relativ viele Grundprinzipien der Funktionsweise teilen, ist, wenn man die richtige Manpower dahinter hatte, was Apple hat, kein großes Ding, dieses Wine-Programm oder diese Wine-Ansätze zu portieren, dass die auf Mac OS X laufen, sodass Mac OS X vielleicht 2007, spätestens 2008 nativ jedes Windows-Programm laufen lassen kann. Dann haben wir irgendwie unsere ganzen schönen Apple-Programme, die wir sowieso immer benutzen wollten, und dann dieses eine Scheiß irgendwie Windows-Programm, das wir irgendwie noch mitschleppen müssen, damit wir irgendwie mit unserer Firma weiterhin kompatibel sind.
Um zu zeigen auch, dass sie da relativ viel Know-how schon haben, könnte man ja auch sagen, es gibt ja dieses schöne Produkt Rosetta. Rosetta ist nämlich genau erstmal noch nicht das, was Windows auf dem Mac OS unter Intel machen wird, sondern wenn man jetzt den Sprung auf die Intel-Architektur hat, also auf eine neue Muttersprache, nämlich die alte Muttersprache zu übersetzen sozusagen. Also damit soll es möglich sein, nicht alle Programme, das Problem sind immer so ein paar Sonderheiten, die wir heute jetzt mal nicht, das ist Altivec sozusagen, das ist sozusagen der Hardcore-Rechenkern, den lassen wir jetzt weg, aber mit dem man sozusagen alte Mac-Programme mit der alten Muttersprache auf der neuen Muttersprache ausführen kann. Also da sieht man schon mal auf jeden Fall, dass da Know-how vorhanden ist und dieser Ansatz schon verfolgt wird. Bisschen Problem ist nur mal, aus der Wine-Sicht, nur wegen Apple. Microsoft hat es aber relativ gut raus, mit jeder neuen Version ihre Muttersprache relativ zu ändern oder ihre Version der Muttersprache zu ändern sozusagen. Ja, Muttersprache ist halt, aber ihre Version. Das ist immer ein sehr anstrengender Part, ist das zu verfolgen, also sozusagen das umzusetzen. Also das könnte nochmal ein Problem dann für Apple werden, wenn es so wäre, wie du es sagst.
Genau, ich möchte auch gar nicht behaupten, wie gesagt, wir sind hier komplett im Bereich des Hypothetischen.
Ich glaube auch im Endeffekt, wird es wie immer so sein, mehrere Faktoren würden wahrscheinlich mitspielen. Also wir versuchen nun mal wirklich jetzt verschiedene Ideen zu kriegen, was bewegt einen dazu. Gerade wenn man seit über 20 Jahren irgendwie bewusst sozusagen eine Trennung in bestimmten Bereichen hatte und das auch irgendwie das Produkt klassifiziert hat und ausgezeichnet hat.
Aber trotzdem so ein interessanter Gedanke, also gerade die Möglichkeit, dann irgendwie die Tür in die Firmen zu kriegen, dann nach und nach, gerade erstmal vielleicht für die Entwickler, die sowieso nicht so stark in die Workflows sind in der Firma, irgendwie die wollen ja sowieso alle weg von Microsoft, die sind so genervt, die kriegen dann erstmal ihre irgendwie Apple-Boxen, die ja zum Teil inzwischen auch fürchterlich billig sind, so ein Mac Mini, der kostet ja auch gar nichts mehr. Und die können ja trotzdem immer noch irgendwie so die internen Workflow-Mechanismen benutzen, weil die Windows-Programme laufen. Und so nach und nach dann irgendwie, weil dieser harte Übergang zwischen Betriebssystemen, das ist nicht möglich. Das haben die letzten 10 Jahre gezeigt. Es gibt keine Firmen, die umsteigen. Und wenn kleine Firmen, das ist eher die Ausnahme. Und so ist sozusagen wie so ein trojanisches Pferd, hat man plötzlich ein Betriebssystem, das in der Lage ist, die Windows-Programme jedenfalls, die man braucht, auszuführen und auch vernünftig auszuführen. Und trotzdem hat man ein anderes Betriebssystem.
Ich denke aber dennoch, dass wir da, also da glaube ich nicht, was du gesagt hast. Also dass wir haben ja gesagt, dass Intel auch neben dieser ganzen DRM-Geschichte auch versucht, über Hardware sozusagen Parallelbetreibung von Systemen irgendwie zu unterstützen. Und ich glaube, das ist in der Fall, das ist zu kurz gedacht, wenn du glaubst, dass du wirklich wie bei VMware unter Windows oder VirtualPC unter Mac, dass das wirklich immer ganz eigenständige Sachen sind, sondern dass du auch darüber, sozusagen gerade dadurch, wenn es von Hardware unterstützt wird, sowas hast wie Wine, obwohl okay, es eigentlich ja. viel, weil die können ja trotzdem, nämlich wieder Linux, Linux kann auf allen Dateisystemen parallel irgendwie schreiben, sozusagen da merkst du nicht, ob du jetzt auf eine Partition von mit HFS von Mac schreibst oder eine NTFS-Partition von Windows oder eine native Extended-2-Partition.
Also deine Theorie ist gar nicht so weit von meiner entfernt, nur während ich sage, dass es eine Softwarelösung gibt.
Genau, sage ich, das ist zum Beispiel, dass da die Hardware-Unterstützung doch auch wieder ein interessanter Punkt sein kann, weil das dann alles vielleicht sogar viel besser und leichter nachher läuft. Aha,
also konvergieren unsere beiden Theorien da.
Und so, wie sehr öfters von heute konvergiert sind. Ja,
sehr interessant. Hast du da noch mehr in deinem Hut?
Ja, ich habe vor allem, was mich interessieren würde, ist, also da jetzt, wo der Schritt, wo es gesagt wurde, wir machen es. Was ist mit der Zwischenzeit? Wir haben jetzt das ganze Jahr 2005 noch zur Hälfte. Wir haben vorhin uns schon unterhalten, du sagst, du würdest dir jetzt noch ein G4 holen.
Ja.
Ich kenne so von meinem Umfeld schon mal gehört, dass viele Leute sagen, jetzt warten sie natürlich. Weil was will man sich jetzt was holen, wenn man weiß, dass die Architektur eh in einem Jahr nicht mehr unterstützt wird, in dem Sinne, also nichts Neues, nichts Nachfolgendes kommen wird. Dass man ja, das vielleicht sogar in 3 Jahren die Unterstützung ganz eingestellt ist, dann kannst du dein Notebook irgendwie, also dass Leute doch eigentlich in der Regel jetzt großenteils warten werden, bis sie sozusagen auf ihre neue Architektur umgesprungen sind. Und andererseits weiß man auch, es wird dieses Jahr nicht groß was passieren. Also, weil man da wieder bei Spekulationen, das habe ich vorhin auch angedeutet, diese Intel Pentium 4 Technologie, die wir im Moment haben bei Intel, jetzt nicht gerade technisch gesehen als unter den Voraussetzungen, die wir genannt haben, mit Stromverbrauch und sowas, nicht gerade die schönste ist, aber in ihrer Roadmap genau gesagt wird, irgendwie ab 2000, ich glaube im Endeffekt, sie sagen Ende 2006, kommt wie sozusagen diese neue Generation, die nicht mehr auf die NetBurst Pentium 4 baut, sondern ich glaube Conroe oder so ähnlich heißt dann die neue, die soll Ende 2006, realistisch aus meiner Erfahrung, wie das da läuft, Anfang 2007 erst kommen. Gehen wir davon aus, also dass Apple erst wirklich im 2007 wirklich anfängt, da mitzumischen. Das ist eine lange Zeit. Und ich bezweifle, es wird immer noch vielleicht Leute geben, die das jetzt kaufen, aber die Masse wartet doch jetzt ab.
Ja, aber genau das ist doch der Grund, warum man eigentlich nicht warten muss. Also Technologie kauft man sich immer dann, wenn man sie benötigt. Und 2007 ist ein langer Zeitraum. Also bis dahin ist also so gut wie jede Prozessortechnologie schon mal veraltet. Also sie ist nicht obsolet, aber sie ist auf jeden Fall veraltet. Ich
merke doch, dass ich aus dem Linux-Lager komme und echt viel mit alter Hardware auch machen kann. Also irgendwie.
Ja, genau. Also du widersprichst dir doch gerade selber. Du sagst ja gerade, du kannst mit dem Linux-Lager schon viel mit alter Hardware machen. Das kannst
ja, aber ich will da natürlich Neuerungen haben. Ich will da nicht angewiesen sein, dass meine Software. Ja. Ich benutze ja meine alte Hardware, aber nicht mit Software, die 5 Jahre alt ist oder 7 Jahre alt ist, sondern mit aktueller Software auf alter Hardware.
Das ist ja der zweite Ansatz, der auch gefahren wird, dass sie nämlich Programme oder die Möglichkeit bieten, Programme zu sogenannten Fat Binaries zu übersetzen, wo sowohl die Sprache des Power-PCs enthalten ist, als auch die der Intel-Plattform, sodass also wenn Entwickler hingehen, ein Programm übersetzen, sie eben nur einmal dieses Programm bereitstellen, was eben auf beiden Architekturen läuft, sodass man mit dem Betriebssystem, das hört ja nicht von heute auf morgen auf zu arbeiten, ja weiterhin auch arbeiten kann und die Programme, die man bisher besessen hat, auch weiterhin ausführen kann und damit.
Die ist auch herrlich für Viren programmieren, ne? Diese Fat-Binaries, endlich mal diese Plattformunabhängigkeit für Viren.
Ja, einer arbeitet immer.
Ja, genau. Nee, aber das ist genau, also genau genommen ist es momentan mit Apple, wenn man jetzt mit den von Apple bereitgestellten Entwicklungswerkzeugen arbeitet, kommt man gar nicht drum hin. Wenn man Intel-Code macht, dann macht man immer ein Fat Binary, sogenanntes Binary oder ein Programm, das auf beiden Plattformen läuft. Deswegen würde ich, ist das kein...
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Halt.
Okay, ich spule nochmal zurück.
Wenn man Intel-Code schreibt, macht man immer
genau, ein Fat-Binary. Wenn ich jetzt einen X-Code nehme. X-Code ist die Applikation, die von Apple geliefert wird, um Programme zu schreiben. Wenn ich einen X-Code nehme und sage, ich möchte, dass mein Programm auch auf Intel-Rechnern läuft, also ab 2006 auf dem Intel-Rechner auch laufen wird, dann kann ich nicht nur für diesen Intel-Rechner mein Programm kompilieren, sondern es wird immer gleichzeitig auch für den Power-PC kompiliert, sodass es... Das ist faktisch, es sei denn, ich gehe wirklich auf die Command-Line und arbeite mit dem GCC, ich gar keine Chance habe, ein Programm zu schreiben, das nicht auf den Powerbooks, die ich heute kaufe, laufend.
Wie ist denn eigentlich, es gibt ja diese andere große Firma, Code Warriors, glaube ich, heißt die sozusagen immer, also jeweils zu macOS 9 und älteren sein, sozusagen, kann man sagen, der Standard für die Entwicklungsumgebung unter Mac waren. Was ist denn mit denen eigentlich? Fallen die ganz raus jetzt irgendwie?
Keine Ahnung, das wird sich die Zeit
wird zeigen.
Die Zeit wird erzählen. Aber ich habe aber eigentlich noch eine Theorie. Wir sind irgendwie jetzt schon wieder in diese andere Frage mit dem.
Ja, wir sind jetzt eigentlich schon, wie die Auswirkungen sind. Aber okay, erzähl dann nochmal.
Also die letzte Theorie, die können wir einfach nur ganz schnell abhaken, weil ich da auch nicht dran glaube. Aber sie existiert und wird auch viel diskutiert. Wir haben jetzt diesen überall in jedem Wohnzimmer, wenn man guckt, steht da jetzt momentan so ein Intel-PC. Und auf so einem Intel-PC läuft momentan in jedem Wohnzimmer auch Microsoft Windows. Es gibt ja auch, das ist auch so eine Gartner-Empfehlung, dass die sagen, dass die doch da, dass, also momentan, wenn man macOS 10 laufen lassen will oder überhaupt ein Apple-Betriebssystem, muss man sich ein Apple kaufen, weil auf keinem anderen Rechner läuft das. Das wäre rein theoretisch, sobald wir irgendwie ein Intel-kompatibles macOS 10 haben, nicht mehr nötig. Rein theoretisch könnte Apple jetzt irgendwie das macOS 10 nehmen, in schicke Boxen packen, die einschweißen, bei Saturn hinstellen, das Ding für 139 Euro verkaufen.
Machen sie ja eigentlich jetzt mit ihrem macOS ja auch schon, ne?
Ja, aber du kannst dein macOS momentan nicht auf deinem Intel-PC installieren.
Nee, aber du kaufst ja auch immer wieder neu. Ne?
Ja, aber also, das ist ja uninteressant.
Du kaufst sozusagen in Boxen. Ja, dennoch. Okay. Also es ist ja schon in gewissem Sinne da.
Genau, also nur sie hätten jetzt die Möglichkeit zuzulassen, dass jeder einzelne Mensch, der jetzt hier momentan irgendwie so ein PC rumstehen hat, sich macOS 10 installiert, statt Windows.
Oder Linux.
Oder Linux. Oder FreeBSD.
Also ich finde die Theorie gar nicht so uncharmant. Also abgesehen davon, dass ich es mir wünschen würde, dass das auf meinem PC sozusagen läuft, ist dieses Betriebssystem dem Windows-Betriebssystem, was folgen wird, nämlich dem Longhorn, technisch so weit überlegen bereits jetzt, dass ich also denke, dass Apple durchaus Chancen hätte, einen relevanteren Marktanteil zu erlangen an den 98%, die unter Windows laufen, sodass sie eben mit reiner Software Geld verdienen können und eben nicht so, wie es im Moment ist, mit der Hardware, die sie produzieren, die schick ist und die man sich zum Teil auch deswegen kauft, weil sie schick ist und nicht, weil man unbedingt das Macintosh-Betriebssystem
ist es eine Sache eigentlich, die desktop-bezogen ist? Wenn man mal guckt, auf Serverseite geht es genau umgekehrt. Da wird die Software immer mehr, also auf jeden Fall die Basissoftware. Das ist ja auch wieder eine Sache, die man unterscheiden muss. Das Betriebssystem, ich meine, das ist nur mal zu den Applikationen. Jetzt nehme ich meinen eigenen Vortrag wieder zurück. Ich sage, der Vorteil bei so einem Umstieg ist ja auch, dass Apple inzwischen relativ viel mitbringt. Die bringen Office mit, sie bringen eine Videobearbeitung mit, sie bringen eine Musikbearbeitung mit. Und ich weiß nicht, ich selber hab's, aber die bringen ja fast alles schon selber mit. Das heißt, wenn man sozusagen den Wechsel portiert, haben sie ja schon sehr viel auch dabei. Ne? Weil das wäre ja auch so ein Punkt, erstmal bei so einem Wechsel von der Architektur, dass die ganzen anderen mitziehen. Adobe und Macromedia und ich weiß nicht, diese ganzen klassischen Apple-treuen Firmen. Da muss man natürlich sagen, ist der Vorteil, dass sie selber viel mitbringen. Aber nur wegen jetzt dieser Software-Sache. Also auf Serverseite ist das ja eher ein Gegenteil. Wenn wir uns Solaris angucken, die das offen machen und sagen, wir verdienen, glaube ich, in Zukunft mehr über die Hardware als über die Software Geld. IBM ganz klar auch, die sich immer mehr mit Linux committen und sagen, wir werden nicht über die Software Geld verdienen, sondern über die Hardware. Wäre ja sozusagen, da müsste man ja sagen, auf dem Desktop läuft die Richtung genau umgekehrt. Also dann verdient man vielleicht doch mit dem Software mehr, was ja sein kann, weil das ein anderer, sozusagen ein anderer Fokus ist. Die Hardware ist ja auch viel billiger auf dem Desktop als auf Serverseiten.
Ja, ich glaube tatsächlich nicht dran. Ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum Apple-Rechner, wenn man sich im Laden anguckt, teurer ist als so ein Aldi-PC. Das hängt einfach damit zusammen, dass Apple eine Hardware-Firma ist, die mit Hardware Geld verdient. Und der Grund, sich diese Hardware zu kaufen, ist die überlegene Software, die mitkommt. Also es ist irgendwie genau umgekehrt im Vergleich zu, man kauft sich einen Intel-Rechner, damit man die Software laufen lassen kann, aber man kauft sich, also ist eigentlich nicht umgekehrt, ist eigentlich genau so, wenn man sich es genau überlegt. Man kauft im Endeffekt die Hardware nach der Software, deswegen ist die Software immer das Verkaufsargument für die Hardware. Und da Apple nicht vergleicht, Microsoft verdient mit Windows kein Geld. Das ist irgendwie ein Gerücht. Ich meine, die verdienen vielleicht so ein bisschen an den Enterprise-Kunden, weil die tatsächlich ihre Windows-Lizenzen bezahlen. Und sie verdienen auch ein bisschen damit, weil sie irgendwie früher die Hardware-Hersteller erpresst haben, irgendwelche komischen OEM-Verträge zu unterschreiben.
Office ist das Gold.
Aber Microsoft verdient irgendwie 90% des gesamten Geldes mit Office. Also irgendwie da zählt alles andere mit rein. Irgendwie 10% sind dann irgendwie Xbox und MS Mobile und allen
ganzen. Xbox ist ein Riesenverlust.
Ja, genau. Also ist ja subventioniert. Und der Microsoft Music Store und alles. Also es gibt irgendwie alle Geschäftsbereiche zusammen. Microsoft machen 10% des Gesamtgewinns aus. 90% sind Office. Und das ist einfach. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass Apple, die irgendwie jetzt 50% mit ihrer Hardware verdienen und 50% mit dem iPod, plötzlich aufgeben, ihre 50% Hardwaregewinne irgendwie.
Gut, aber wir sind jetzt nochmal, also ich glaube, es ist jetzt, waren wir ja die Frage, also das war ja unser Ausgangspunkt, also wird macOS sozusagen X dann sozusagen frei erhältlich auf allen Inteln laufen oder wird es sozusagen dann doch, wie es bis jetzt läuft, sozusagen auf modifizierten Inteln laufen, sodass man wirklich sozusagen nur auf bestimmten Intel-Rechnern macOS laufen lassen kann, nämlich da, wo man sozusagen wahrscheinlich gleich kauft und der Rest bleibt, teilt sich dann doch Windows und Linux auf. Es sieht, glaube ich, danach aus, wenn man sozusagen im Moment sozusagen die Masse der Analysten beobachtet, scheint es so zu sein. Ich glaube, es gibt ja auch so bestimmte Äußerungen von Apple-Insidern, die sagen, dass man auf jeden Fall diese, die wir aus der Intel-Welt jetzt kennen mit unserem Windows oder Linux oder BSD-Betriebssystem oder BOS oder was es da auch gibt, nicht eins zu eins zu übernehmen wären, sondern kleine Modifikationen. Das kann bei so spannenden Sachen wie das BIOS oder Open Firmware sein. Ich kann gar nicht so viel zu Open Firmware sagen, ist auch egal, wird sehr technisch, ist sozusagen der Starter, der Anlasser des Rechners.
Genau, also wir sollten dann, glaube ich, gar nicht mehr tiefer ins Detail gehen. Nee. Also, die Nerdelord-Prognose ist momentan, also Apple Mac OS 10 wird auch wenn es auf Intel kompiliert ist.
Ich weiß nicht, ob das unsere Einheit, also wir sind uns einig, aber unser dritter Mann ist, glaube ich,
gar nicht. Den fragen wir gleich schnell nicht, damit wir jetzt zum Konsens kommen.
Genau. Aber ich glaube, das Gute bei der ganzen Nummer ist ja, dass sie schnell wechseln können.
Genau, das ist eben das Lustige an der Sache. Sie können von heute auf morgen entscheiden, okay, wir nehmen jetzt dieses eine Bit raus aus unserem Betriebssystem, das verhindert, dass es auf jeder Beige-Box läuft. Und ja, vielleicht irgendwie 2008, wenn wir irgendwie die Mechanismen, die wir gerade diskutiert haben, mit dieser virtualisierten binären Kompatibilität zu Microsoft Office und Exchange und den ganzen anderen Müll, irgendwie plötzlich die Apple-Rechner einen Marktanteil von 20% und nicht mehr von irgendwie 2% oder was es momentan ist, haben. Und dann umzuschalten, dann wäre es ein ganz anderes Argument, irgendwie sowas zu machen.
Ich glaube aber andererseits, wenn ich mir das bis jetzt beobachte, ist es auch eigentlich egal, weil es wird im Endeffekt, glaube ich, überall laufen, auch wenn sie es nicht wollen. Gucken wir uns die Xbox an, gucken wir uns die PlayStation an. Überall, wo man die Leute nicht wollten, dass es auf anderen Sachen läuft, läuft es doch plötzlich.
Genau.
Also deswegen glaube ich, ist das eine sehr theoretische Sprache. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple das nicht will. Ich glaube aber, dass sie es nicht verhindern können. Ich glaube, es ist ihnen aber auch gar nicht so entscheidend. Also ich glaube, sie würden, weil das ist immer ein spezieller Bereich, der das dann macht. Also wenn sie offiziell angeben, ne, sie sagen offiziell, darf es nur auf spezielle Intel-Hardware laufen. Und Leute finden Möglichkeiten, dass doch auf jeder Intel-Handwerks laufen kann, ist das ein kleiner Prozentsatz, der das nur macht aus Erfahrung. Das weiß man von der Xbox und sowas. Also die, deswegen glaube ich, also es wird schon auch, glaube ich, langfristig auf allen möglichen Intel-Software laufen, weil solange das nur in Software gelöst ist und nicht über Hardware, dass man das entweder das, ne, eingrenzen kann, wird es Wege geben und Leute geben, die das irgendwie umgehen. Es sei denn, das ist ja die große Frage, was wir ja mit unserem DRM-Thema und sowas haben, wir werden ja ein bisschen unmündig mit unseren Rechnern in Zukunft. Also vielleicht findet man ja auch Wege, dass es da nicht so einfach geht. Das wird eine spannende Frage sein. Ich würde aber nochmal eine ganz andere Sache ganz kurz. In der Intel-Welt ist ja sozusagen, nachdem wir Gigahertz nicht mehr haben und wir haben jetzt Leistung pro Watt, ist ja auch noch eine andere Sache, ist ja 32 und 34 Bit. Und jetzt ist ja eine Frage.
Also was unser Co-Moderator hier sagt, ist 64-Bit.
Also das habe ich nicht gesagt. 34, ja, ist falsch. Ja, ich bin immer noch so. Also wird...
Völlig von der Rolle. Völlig von der Rolle.
Das ist doch jetzt wieder aus den außerirdischen Labs rausgedrungen, dass der 34-Bit... Das sind die beiden Paritätsbits, die ich da mitgezählt habe.
Jetzt dürfen wir, glaube ich, alle wirklich weinen, weil dann wird es echt kompliziert.
Okay, aber jetzt nochmal zurück. Wird denn dann die Intel-Version in unseren Spekulationen, wird das dann die erste, sozusagen das erste Mac OS 10, was auf Intel läuft, wird das eine 32-Bit oder eine 64-Bit-Version sein?
Das werden wir sehen. Ich glaube tatsächlich, dass die Consumer, also die Notebooks und die Mac Minis, die zuerst ja auch ausgeliefert werden sollen, die werden, glaube ich, noch 32-Bit Intel verbauen und irgendwann haben wir dann so noch eine 64-Bit-Plattform. Aber das dauert, glaube ich, das wird 2007 noch nicht der Fall sein, so als Prognose. Ist, glaube ich, auch für den Heimanwender so unglaublich egal, wie viel Bit er da hat.
Damit wir mal dann, weißt du, wenn man die Sendung in 2 Jahren hört, ist genau, es ja spannend, stimmt, was wir so alles erzählt haben.
Ja, ich muss auf die Toilette und ich glaube, das Thema ist ausgereizt und wir wollen ja auch noch die letzte halbe Stunde benutzen, um über Google zu reden. Genau. Deswegen hören wir jetzt ein bisschen freie Musik, frei downloadbar unter Creative Commons License. Hier ist jemand, der über IKEA singt.
Long ago in days of yore, it all began with a god named Thor. There were Vikings and boats and some plans for a furniture store. Not a bodega, it's not a mall. This ill thing for apartments smaller than mine, as if there were apartments smaller than mine. IKEA, IKEA. Just some oak and some pine and a handful of Norsemen. IKEA, IKEA. Selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home, but if you don't have a home, take cash down and put your trust in the land where the furniture folds to a much smaller size. Billy the bookcase says hello, so does the table, his name is Ingo, and the chair is a ladder back perch, but his friends call him Carl. IKEA, just a mug and some pine and a handful of Norsemen. IKEA, selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home, but if you don't have a home, you can buy one there. IKEA, plywood, brushed steel. IKEA, meatballs tasty. IKEA, Allen wrenches. All about the freak, all about the me. Sorry, I said IKEA sucks. Just bought a table for 60 bucks and a chair and a lamp and a shelf and some candles for you. I was a doubter just like you till I saw the American dream come true in New Jersey. They got a goddamn Swedish parade. IKEA, just a mug and some pine and a handful of Norsemen. IKEA, selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home. If you don't have a home, you can buy one there.
So, und das war Jonathan Coulton mit IKEA. Das könnt ihr runterladen bei einer Seite, die nennt sich garageband.com und ich weiß gar nicht, ob die irgendwas zu tun hat mit dem gleichnamigen Apple-Programm.
Das kann ich auch nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass der Mensch ganz viele nette Musiksachen macht. Zum Beispiel hat er auch schon mal seinen Laptop besungen. Also der ist auch besonders nett, der Song.
Hervorragend. So, das war gerade Musik aus dem Netz. Und wir reden jetzt über Firmen im Netz. Und eigentlich nicht über besondere Firmen, sondern oder spezielle, also nicht über viele Firmen, sondern über eine einzige Firma. Und die fängt mit G an, hört mit Google auf und war früher mal eine Suchmaschine.
Das ist jetzt ein Prädikat, also googeln.
Genau. Google, was hat sich bei Google getan in der letzten Zeit?
Ja, Google hat wieder mal ein paar neue Produkte auf den Markt geschmissen.
Genau, aber vorher hat Google ganz viel Geld bekommen. Wir erinnern uns mal zurück an 1996. Damals war der Suchmaschinenmarkt komplett bestimmt von Alta Vista, die auch mal ein richtiges Ergebnis hatten zwischen ihren Suchergebnissen. Aber im Allgemeinen war der Suchmaschinenmarkt nach einer Reihe von harten Konkurrenzen zwischen Yahoo und Excite und irgendwelchen anderen Sachen. Genau. Ziemlich stark fest in der Hand von einer einzigen Suchmaschine, nämlich von Alta Vista. Und irgendwie war auch so der Tenor, ja, Internetsuche, das ist irgendwie das Thema ist durch. Wir wissen, wie das funktioniert. Wenn wir Geld verdienen wollen, müssen wir irgendwas anders machen. Dementsprechend wurden aus den ganzen Suchmaschinen plötzlich sogenannte Portale, wo man zwar irgendwie noch so ein Feld hatte, wo man suchen konnte, aber im Allgemeinen war die Seite total überlagen mit Werbung und irgendwelchen Communities und was man sich sonst noch alles vorstellen kann, was man bei einer Suchseite nicht haben möchte. Ja, und dann kam Google. Und Google hat das alles anders gemacht. Google hatte irgendwie eine Grafik und ein Feld, wo man eintippen konnte. Und dann hat es Suchergebnisse gebracht, die eigentlich ganz gut waren. Und das Ganze lief aus dem... Google hatte früher irgendwie so drei Rechner. Die standen irgendwie im Keller an der Stanford University. Wurde betrieben von zwei recht pfiffigen Doktoranden, die sich mit Graphentheorie beschäftigt haben. Und haben auch nie wirklich Werbung gemacht und haben sich trotzdem ziemlich schnell durchgesetzt. 1999 hat, glaube ich, schon jeder mit Google gesucht, oder?
Ja, vor allen Dingen sucht, glaube ich, heute irgendwie 90% der Bevölkerung mit Google.
Genau. Und immer hat man sich gefragt, womit verdient Google eigentlich Geld? Das hat man nie so richtig rausgekriegt. Es gab immer so Theorien, Google verdient Geld damit, weil sie irgendwie ihre Technologie an Großfirmen verkaufen, damit sie da irgendwie auf ihren Servern dann kleine Google-Maschinen laufen lassen. Oder Google verdient Geld mit, ja, keine Ahnung.
AdWord. Die haben ja auch schon. Ein bisschen Werbung genau, haben sie
das,
auch.
Das sind ja alles so neuere Mechanismen. Und dann bahnte sich so der sogenannte IPO an. Also das ist verschwunden. Ja, vorher wurde irgendwann klar, Google geht an die Börse. Wann sind die eigentlich in die Börse gegangen? Das ist jetzt auch fast ein Jahr her, oder? Wissen wir so genau?
Anderthalb bis zwei Jahre vielleicht.
Also nee, ich glaube, so lange ist eigentlich. Ist auch relativ egal. Also jedenfalls, Google war ganz lange so die reine Lehre. Und es gab dann irgendwie noch so diese so berühmte Firmenphilosophie, Don't be evil, so als irgendwie Haupt, eine Paragraph 1.
Das steht, glaube ich, drin, ne?
Bei ja, Richtung, das steht ja. Genau drin. Und sie haben nichts weiter gemacht als Suche. Und dann kam irgendwann so das Gerücht, ja, Google geht an die Börse. Und dann ging das plötzlich Schlag auf Schlag. Also irgendwie dann hat Google mehr oder weniger so im 3-Monats-Rhythmus immer wieder neue Produkte rausgehauen. Das fing an, da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, mit Google Mail, Gmail, irgendwie so ein Webmail-Client. Orkut. Genau, dann gab es Orkut, irgendwie das soziale Netzwerk. Zwischendurch haben sie dann noch irgendwie eine Möglichkeit rausgebracht, über Google zu werben. So das erste Mal, wo man auch wirklich gesehen hat, hey, die können ja doch Geld verdienen mit ihrem Kram.
Frugal oder wie das heißt,
genau.
Diese Warensuche.
Ne? Frugal mit die Warensuche. Dann kam der IPO und plötzlich wurden alle Leute, die bei Google gearbeitet haben, Multimillionäre, jedenfalls die relativ lange dabei waren und schon genug Stock-Option hatten. Aber dann hört er das nicht auf. Jetzt, wenn man irgendwie, man wird langsam schon fast ein bisschen gelangweilt, wenn man anguckt, was Google irgendwie, ach, schon wieder ein neues Google-Produkt. Jetzt gibt es irgendwie noch, dann gab es irgendwie den Google Desktop Search. Ja, Google Maps ist auch eine interessante Sache, wo man irgendwie sich Landkarten angucken kann in sehr schöner Genauigkeit. Und jetzt zuletzt kam mal der Google Web Accelerator.
Aber da, jetzt, um das vielleicht nochmal so kategorisieren. Also wir haben Google ganz klar als einer der besten, oder der besten kann man, ist natürlich, aber einer der umfangreichsten Suchmöglichkeiten. Also zu sagen, egal was für Karten, ich will wissen, wo eine Straße ist, ich will ein Produkt finden, ich will eine Person finden, ich will irgendwann eine Internetseite finden. Sind sie schon mal wunderbar und, glaube ich, auch, kann man sagen, Platzhirschen und auch wirklich irgendwie sehr dominant.
Genau. Und ja, dann haben sie irgendwie jetzt, also man muss ja auch sagen, alles, was Google macht, hat ja irgendwie auch Hand und Fuß. Also wenn man sich jetzt irgendwie die Applikationen anguckt, die Google rausgeben, die sind alle einfach sehr gut. Und was weiter so Google auszeichnet, ist, dass sie bis auf wenige Ausnahmen, nämlich bis auf diesen Google Toolbar, den Google Desktop Search und Google Web Accelerator, sind das alles Sachen, die webbasiert funktionieren. Also man besucht immer eine Webseite, die zum Schluss mit google.com aufhört, um irgendwas zu machen. Ob man nun sucht, oder man gucken möchte, wo man seine, also halt, wo man irgendwie, wenn ich gucken will, meine Großmutter ist umgezogen, wo wohnt sie denn, dann mache ich das mit Google Maps. Wenn ich meiner Großmutter irgendwas kaufen möchte, dann gucke ich bei Frugal, das, was ein Produktvergleich ist, gucke ich nach, wie teuer die Sachen sind.
Wenn du deiner Großmutter was schreiben willst, nutze
Google Mail.
Google Mail, also Gmail.
Genau. Man kann relativ, also wir sind, haben demnächst den Punkt erreicht, wo es eigentlich keine von den zentralen Web-Applikationen, die man so benutzt, wenn man das Internet benutzt, gibt, die nicht von Google auf irgendeine Art und Weise, ja, also halt, wo man nicht auf irgendeine Art und Weise Google benutzen könnte, wenn man möchte. Wenn man möchte, kann man das Google-Universum nie verlassen.
Genau, und jetzt gibt es halt dieses neue Produkt, also wir haben jetzt Suchen gehabt und wir haben Kommunikation gehabt. Orkut kann man ja auch in der Sinne von Kommunikation
genau,
sehen.
Genau, ja.
So, und jetzt gibt es ein neues, das ist ganz neu und ist, hört sich dann vielleicht auch gar nicht schlecht erstmal an. Und vielleicht sollten wir kurz erklären, was es ist, der
genau.
Google Web
Accelerator. Der Google Web Accelerator, das bedeutet für die Menschen, die nicht so gut Englisch können, so wie ich, habe nachgeguckt, das ist der Webbeschleuniger. Das ist ein Programm, das uns verspricht, schneller zu surfen. Wir können kurz drüber sprechen, wie das funktioniert. Das ist nämlich eigentlich ganz pfiffig. Google hat, also wer mit Google schon mal gesucht hat, wird auch gesehen haben, dass man immer die Möglichkeit hat, sich eine gecachte Version der Seite anzugucken. Das bedeutet, Google hat von jeder Seite, die sie durchsuchen, auch immer eine lokale Kopie auf ihren Servern rumliegen. Und das bedeutet, Google hat sowieso mehr oder weniger eine Kopie des gesamten Internets jetzt auf ihren Servern. Und Google hat sehr schnelle Server. Also Google dachte sich so, wenn wir jetzt irgendwie die Leute dazu bringen, nicht mehr die Seiten direkt abzufragen, sondern die Seiten über uns abzufragen, dann haben wir die Möglichkeit, ihnen unsere Kopien zu liefern und das sehr viel schneller. Denn einfach unsere Server sind schneller. Weiterhin haben wir jetzt eine Applikation, die wir installiert haben bei den Usern auf dem Rechner, die sich merkt, was habe ich vor kurzem noch mir angeguckt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Seite www.nerdalert.de anguckt, dann muss man normalerweise jedes Mal, wenn man auf www.nerdalert.de geht, was ihr übrigens mal machen könnt, dann wird die gesamte Seite runtergeladen und dann guckt man sich an, ah, okay, so ist das. Das bedeutet, man lädt halt immer genau, weiß nicht, wie viel Kilobyte das sind. Der Google Web Accelerator ist klüger. Der der merkt sich, okay, ich habe dann und dann das letzte Mal nerdalert.de angeguckt und habe auch die Kopie von nerdalert.de mir auch noch irgendwo gemerkt. Jetzt frage ich zu Hause an, hallo Google, ich habe Dienstag, den 3.3. mir das letzte Mal nerdalert.de angeguckt. Was hat sich denn seitdem verändert? Und dann schickt nämlich Google, die irgendwie sowohl wissen, wie nerdalert am 3.3. aussah, wie auch nerdalert heute aussah, hat Google jetzt die Möglichkeit, nur noch die Unterschiede zu schicken. Das sind dann zum Beispiel, wenn sich irgendwie nur so 3-4 Worte gewechselt haben, weil wir ein paar Rechtschreibfehler rausgenommen haben, schickt Google an den Web Accelerator nur noch diese 3 Worte, was viel weniger ist und dementsprechend um einiges schneller geht.
Genau, aber das ist ja nur ein Teil. Es ist ja auch ein Prefetch-Mechanismus.
Genau, das wird immer.
Also es heißt irgendwie, es ist ja so, dass wenn man so eine Seite hat, gibt es ja Links und weiterführende Sachen drauf und Google holt die sich schon mal sozusagen vorne weg. Keine neue Idee, Mozilla hat das schon länger. Aber da ist es ein bisschen klüger gelöst, zunächst erstmal. Also, weil dann, also sozusagen, wir haben jetzt einmal sozusagen Google die Unterschiede beobachtet, aber Google auch schon einfach vorne raus mehr Seiten runterlädt. Also, ihr seid auf einer Seite, da gibt es 5 Links, die weiterführen. Die lädt sozusagen Google schon vorne weg, obwohl ihr gar nicht da klickt, um euch, wenn ihr dann klickt, das sofort darzustellen. Jetzt gibt es aber auch ein paar nette Anekdoten. Also Google hatte das, weil das dieses Vorsuchen ist oder dieses Vorlinken, konnte man mit diesem Accelerator plötzlich Google Mail nicht mehr benutzen, weil der immer auf dem Logout-Skript schon gleich vorgeholt hat. Also ist sozusagen, wenn man reingegangen ist, hat er schon gleich prefetch-mäßig oder sozusagen im Voraus dann den Inhalt von dem Logout-Link geladen und man war wieder draußen.
Genau, also, das ist nämlich das Problem. Es gibt irgendwie, Links führen ja nicht nur auf andere Seiten, sondern Links sind jetzt irgendwie in der Zeit der reichhaltigen, rich Web-Applications, dass auch Dinge, die den Zustand der Applikation, die man momentan benutzt, verändern. Nämlich genau, wie wir eben gerade gesagt haben, der Link, auf den man drückt, um sich bei Google Mail auszuloggen oder irgendwelche anderen Links, um zum Beispiel eine E-Mail zu starten oder sonst was. Und wenn die jetzt alle gedrückt werden, dann kommt die Applikation, die wir gerade benutzen, natürlich auch in den Zustand, der gerade gedrückt wurde. Man kann sich so vorstellen wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal irgendwie ein neues Mischpult sieht und erstmal auf alle Knöpfe drückt, um zu gucken, welche Lampen an- und ausgehen. Genauso verhält sich der Google.
Und deswegen muss man ja wieder dazu sagen, wenn ihr jetzt sofort ins Internet stürmt und den Zoom, zum Moment findet ihr den nicht mehr, weil der ist im Moment wieder runtergenommen worden von Google. Also jedenfalls nicht mehr offiziell vermarktet, weil es gibt so ein paar Probleme. Ja. Also dieses Gmail war eine Sache, dass man sich gleich wieder ausgeloggt hat, wenn das aktiv war. Andere Sachen waren, dass es Meldungen gab, wo Leute ihre ganze CMS-Daten leider gelöscht haben, weil dieses auch den Löschlink andauernd automatisiert benutzt hat. So, und dass man einfach gemerkt hat, okay, ein bisschen mehr Intelligenz muss da rein, weil er darf nicht einfach alles klicken. Also alles klicken in dem Sinne, das mache ich zwar nicht als User, aber mein Programm, sozusagen mein Browser, macht das schon im Vorne weg, damit ich es dann im Cache habe und dann schnell läuft. Es ist ein bisschen komplizierter, weil es läuft andererseits auch immer noch alles über Google.
Genau, aber das wird, glaube ich, jetzt die Sache interessanter.
Ja, jetzt wird die interessant. Aber das ist schon mal nur einfach von der Technik her. Das ist von der Grundidee, sich alles vorne rein zu ziehen, ist zwar eine schöne Sache, dann ist es sofort da. Dann, wenn ich drauf klicke, muss ich es nicht erst aus dem Internet holen, sondern es ist schon sozusagen bei mir zu Hause. Hat aber diese Probleme, dass man Sachen auch, zum Beispiel Einverständniserklärungen waren auch so ein Problem. Die würden sofort sozusagen, ich gebe, obwohl ich noch gar nicht aktiv bin, meine Einverständniserklärung schon, weil mein Browser einfach sagt, ja, ist in Ordnung, mit dem Link akzeptiere ich alles. Ja. So, das ist das Problem ein bisschen mit diesen Prefetch-Sachen. Aber da steckt ja noch mehr hinter
bei diesem Google Accelerator. Was der Google Accelerator ja eigentlich viel schlimmer macht oder irgendwie, weiß nicht, ob man das schlimm findet, aber was er eigentlich macht, ist ja, dass der gesamte Web-Traffic, den man verursacht, plötzlich über irgendeinen Server von Google läuft. Also wenn ihr euch den Web Accelerator benutzt und ihr besucht nerdalert.de, dann geht er nicht direkt, wie wir schon erklärt haben, zum nerdalert.de Server, sondern ihr geht erstmal irgendwie zu einem Google-Server. In der Google-Server guckt nach, ob er nerdalert.de gerade noch im Speicher hat. Und wenn nicht, guckt er zu nerdalert.de, holt sich den runter. Deswegen weiß der Google-Server jetzt in jedem Fall, was ihr euch alles anguckt. Und den wissen ja noch mehr. Die wissen nämlich auch, wonach ihr über alles gesucht habt, wenn ihr mit Google gesucht habt.
Ne? Genau. Also sie wissen, was ihr alles gesucht habt. Sie wissen jetzt, mit wem ihr euch unterhaltet. Sie wussten aber bis jetzt nicht, wohin ihr geht.
Genau.
Also auch sie hat bei Maps gesucht, dann konnten sie spekulieren, wo ihr im realen Leben geht. Aber wo ihr im Internet hingeht, das konnten sie nicht. Wenn ihr jetzt sozusagen das auch noch nutzt, ist jetzt faktisch plötzlich die Gefahr, dass sie nicht nur wissen, nach was ihr gesucht habt, sondern was ihr auch, wohin ihr dann gegangen seid sozusagen.
Und das hört ja leider auch nicht auf. Google, die machen ja immer weiter. Es gibt jetzt die neuesten Gerüchte, ich weiß nicht, ob das wirklich kommen wird, aber es ist auf jeden Fall in der Entwicklung, dass sie auch einen Instant Messenger bauen. Das ist so ein Gerät, also halt, wenn man nicht mehr E-Mail benutzt, dann benutzt man heutzutage sogenanntes Instant Messaging, dass man, was ich jetzt tippe, sofort auf dem Bildschirm von Norbert auftaucht und Norbert dann gleich zurücktippen kann. Und weil es ja Google ist, sind sie besonders toll. Die machen ja auch zusätzlich, also das ist eine Sache. Dann gibt es eine andere Sache, die gerade in der Entwicklung ist, das nennt sich Google Translates. Gab es ja früher schon mal mit Babelfish, die waren nicht so gut. also wo man irgendwie einen Text auf Englisch reingeben konnte und dann kam er auf Kantonesisch raus. Das macht Google jetzt auch, dementsprechend demnächst auch alle größeren Texte.
Genau, aber da auch mit so einer Art Prefetch, ne? Weil der alles sozusagen dahinter ja auch sofort leicht übersetzt, also es wirkt auf jeden Fall so, weil wenn man dann auf dieser übersetzten Seite klickt, ist das innerhalb von Sekunden dann die übersetzte Version der Nachfolgelinks.
Genau, ja, jedenfalls alle Texte, die ihr vielleicht irgendwie ins Ausland geben wollt, gehen jetzt plötzlich auch über Google. Also wenn man nicht aufpasst und das die Sache unkritisch benutzt, hat Google relativ schnell irgendwie mehr Informationen über die eigene Person als zum Beispiel die eigene Mutter.
Genau, und ich meine, das ist so... wir sind wieder auch bei Spekulationen. Ne? Also Google selber sagt, wir sind nicht böse. Ich meine, Google geht es auch noch gut. Aber ich meine, was ist denn, also wenn wir jetzt mal von ausgehen, das ist wirklich so. Wir gehen faktisch davon aus, sie wollen gar nichts Böses. Also es geht alles nur darum, dass es für den Anwender am bequemsten wird. Es ist schon ein großes Risiko, weil was ist, wenn so Firmen plötzlich nicht mehr gut geht? Was passiert mit den Daten, die sie gesammelt haben? Weil es ist ja schon ein relativ vollständiges Profil, was man da erstellen kann. Ne? Suchen ist, was für Interessen hat man? Also das haben wir ja aufgezählt. Aber wenn ich jetzt auch noch beobachten kann, wo und wie lange verweilt der Mensch bei welchen Seiten und wie macht er weiter? Also wenn man wirklich sogar Verkehrsprofile aufstellen kann, ich finde es erschreckend.
Genau. Und das Interessante an der Sache ist ja auch, dass Google hat ja diese Philosophie, wir wollen nichts Böses, aber trotzdem sammeln sie die Daten. Das ist ziemlich offensichtlich. Das kann man beobachten, wenn man ein bisschen tiefer in die Eingeweide seines Betriebssystems guckt. Muss man gar nicht so tief gucken, dann findet man den sogenannten Google Cookie. Das ist so eine kleine Datei, die, jede Webseite, die man bei google.com besucht, die aktualisiert diese kleine Datei. Damit kann Google jederzeit sehen, erstmal überhaupt, welche Google-Seiten man besucht. Das ist die Methode, wie Google
vor allen Dingen, genau, identifizieren.
Ne? Das ist die Methode, die Google benutzt, um zwei Suchanfragen, die stattgefunden haben, mit derselben Person zu identifizieren. Und das ist irgendwie gerade das Besondere an der Sache. Sonst würde Google ja immer nur sagen, wenn einer Session irgendwie an einem Nachmittag suche ich 15 Mal, das war es dann auch, dann weiß Google nicht besonders viel mehr für mich. Aber Google hat durch diesen Google Cookie die Möglichkeit, über 5 Jahre meine Suchanfragen zu sammeln. Und sie machen es ja auch, das kann man sehen, es gibt nämlich die sogenannte Google Search History, die man, wenn man jetzt einen Google Account hat, sich aufrufen kann, dass Google einem eine Möglichkeit gibt, seine letzten 100 Suchen irgendwie sich anzeigen zu lassen. Daran merkt man auch, dass Google sich einfach alles merkt.
Genau, und es ist halt irgendwie das Raffinierte, ich meine, unterstellen wir da mal wirklich nichts Böses, aber es ist halt der Klassiker, wie es überall fast läuft, so, ne? Es wird genutzt, weil es bequemer ist, ne? Es ist ja herrlich. Mensch, ich hatte doch mal vor 3 Tagen, wie war denn nochmal die Suche? Da war doch der 4. Link, der war so herrlich. Ne? Also es ist verkauft über die Bequemlichkeit und den schönen Nutzen, aber es birgt schon, also inzwischen kann man schon sagen, es birgt eine große Gefahr, was Google inzwischen sammelt, denke ich schon. Auch wenn sie es gar nicht böse nutzen, es ist eine Gefahr.
So ein bisschen ketzerisch könnten wir jetzt sagen, vielleicht wird Google die neue Weltregierung und wir müssen nicht mehr so teure Systeme wie die Maut und irgendwelche Polizeivorgangssysteme bezahlen, die im Moment aus Steuergeldern kommen, weil dann ist Google halt Amerika und
ja, klingt gut.
Brauchen wir nicht mehr. Aber jetzt mal im Ernst, also was empfehlt ihr denn zu machen? Also Google einfach nicht mehr benutzen, ist ja im Moment Utopie, weil sie einfach also bei bestimmten Sachen unschlagbar sind. Und
naja, erstmal, ich nutze Google-Sachen und man muss auf jeden Fall zum Beispiel Cookies nicht aktiviert haben von Google, um Google zu nutzen.
Genau, das ist eine Sache, die man sowieso überlegen sollte. Diese Cookies, die hinterlassen auch andere Webseiten. Es gibt schöne Optionen in guten Browsern und schlechte Browser, da gibt es Zusatzprogramme, die einem ermöglichen, diese Cookies zu verwalten und eventuell auch zu löschen. So ein Cookie ist, wie gesagt, eine kleine Datei, die von der Webseite auf eurem Rechner hinterlassen wird. Die Webseite soll das eigentlich benutzen, um bestimmte Einstellungen zu speichern, sodass ihr nicht jedes Mal bestimmte Angaben machen müsst, wenn ihr eine Form ausfüllt. Aber eigentlich wird das dazu benutzt, festzustellen, wer kommt denn wie oft auf meine Seite und in welchen und was für Usage Patterns sind auf meiner Seite. Das ist so Sachen, was eher benutzt wird. Jeder hat die Möglichkeit, die Cookies liegen auf einem Rechner. Ihr seid jederzeit frei, sie zu löschen. Ihr solltet es ab und zu tun, nicht nur wegen Google, sondern wegen irgendwie allem, was im Netz so Seiten anbietet. Weiterhin könnte man überlegen, ob es wirklich nötig ist, die E-Mail bei Gmail irgendwie abzulagern und zu benutzen. Und es wirklich nötig ist, jedes Mal mit Google zu suchen. Es gibt ja auch andere schöne Suchmaschinen. All the Web hat angeblich auch hervorragende Suchergebnisse.
Ja, es gibt ja viel. Also ich glaube auch, das ist, also im Endeffekt vielleicht einfach sich bewusst zu machen, nicht alles bei einer Firma oder bei einem Dienstleister irgendwie zu nutzen, sondern wenn es einem unheimlich ist, ich meine, es gibt auch Leute, denen ist es nicht unheimlich, die sagen einfach, Google sind ja nicht böse, können sie ruhig alles wissen über mich.
Das ist immer so, gerade es gibt ja auch
eine persönliche Entscheidung, muss man im Endeffekt auch sagen. Ne?
Ja, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, von mir aus können sie alles, mein Leben ist offen. Man weiß nie, welche Informationen später eventuell mal wertvoll, interessant oder irgendwie auch sonst unangenehm sein können. Also das Standardbeispiel, das ich da immer benutze, sind Fleischkäufe. Wer hat vor 20 Jahren gedacht, dass Rindfleisch eventuell problematisch sein könnte? Vor 20 Jahren, wenn ich Rindfleisch gekauft hätte, hätte ich gesagt, ja, kann die ganze Welt wissen, dass ich Rindfleisch kaufe. Wenn es aus Großbritannien kommt, ja, das soll doch besonders gut sein. Kann jeder wissen. Und dann kam BSE. Und inzwischen könnte es für eine Krankenkasse relativ interessant sein, wer vor 20 Jahren, gerade irgendwie so auf dem Höhepunkt der BSE-Krise, Rindfleisch gekauft hat.
Arbeitgeber könnte es auch sehr interessant sein, wenn du, ob er dich anstellt. Ob das, ne? Mensch, der ist ja Hochrisiko, dann haben wir einen Frührentnerfall.
Und das sind Informationen, die würde ich vor 20 Jahren hätte da niemand gedacht, dass das irgendjemand interessieren könnte. Dementsprechend, ich traue mir nicht zu, heute zu sagen, welche meiner Informationen wirklich insensibel sind und welche Informationen ich wirklich freigeben möchte, weil ich einfach nicht einschätzen kann, was mir später auf mich zukommt, was mir eventuell Probleme bereitet.
Und also ich denke, das sind sozusagen, ich denke im Endeffekt ist es einfach, sich bewusst mal ein bisschen zu verteilen. Ja, aber vielleicht auch nochmal jetzt irgendwie, das, ich glaube, das haben wir jetzt schon irgendwie gut rübergebracht, aber dieses Prefetchen, das fand ich nochmal auch ganz interessant, dieses Prefetch-Mechanismus ist ja an sich nichts Neues, ne? Also wie das hat Mozilla 1.2, glaube ich, damals schon eingeführt. Die haben das ein bisschen anders gemacht, man musste extra so einen Tag reinbauen, um den zu veranlassen, den Link-Tag. Ist halt deaktiviert worden, weil das ja auch noch andere Probleme mit sich hat. Es ist zum Beispiel, was wir auch gesagt haben, dieses Internet finanziert sich über Werbung großenteils. Das heißt, da werden sozusagen schon irgendwie Klicks gezählt, es wird der Referrer ausgewertet. Und das ist ja auch alles zum Beispiel Sachen, die dabei sind. Ja, ich glaube, soweit ich das nicht verstanden habe, ist, dass dieser Web Accelerator von Google zum Beispiel schon den Referrer mit überträgt, sozusagen von welcher Seite aus er automatisiert Sachen macht. Das heißt, wenn da Links sind, kriegt der andere plötzlich mit, von welcher Seite. Es ist ja nicht nur, dass Google Daten mitgeht, sondern Google gibt dem anderen auch Daten, wo du selber keine Kontrolle mehr drüber hast. Ne? Weil er holt sich sozusagen von rein die Links, die da auf dieser Seite sind, überträgt aber den Referrer dabei mit.
Das Frustrierende an der Sache ist natürlich, dass irgendwie alle Technologien, die jetzt irgendwie aus den Google Labs rauskommen, ja für sich eigentlich sehr angenehm, sehr interessant und sehr gut sind. Das ist ja auch der Grund, warum sich Google durchsetzt. Also es ist einfach so, dass irgendwie dieser Web Accelerator, gerade irgendwie mit diesem nur partiellen Übertragen von Webseiten, landläufigen Webservern und auch Browsern haushoch überlegen ist. Der ist einfach klüger. Deswegen gibt es auch Sinn, das Ding zu benutzen. Und aus denselben Gründen gibt es halt auch Gründe, andere Google-Applikationen zu benutzen. Trotzdem, lasst es sein. Nein, trotzdem ist man, man muss sich
einfach bewusst machen, also dass korrekt. Da schon Gefahren hinter sind. Ne? Also, dass man sehr viele Daten plötzlich an einer zentralen Stelle hinterlässt. Und
das ist eine Stelle, die sammelt die Daten. Davon können wir sicher ausgehen. Weiterhin, die sitzen in Amerika. Irgendwie in Amerika ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit, 2001, der Patriot Act durchgegangen. Der Patriot Act ist hat unter anderem die Sektion, was die ermöglicht, dass die amerikanische Regierung in jede private Datenbank, die existiert, reingucken können, wenn nur irgendwie Terrorismusverdacht ist. Wenn man davon ausgeht, dass alle Terroristen, mit Ausnahme vielleicht von Osama Bin Laden, Google benutzen, um ihre Web-Searches zu machen, können die eigentlich ohne Probleme jederzeit in die Google-Datenbank reingucken und werden sie wohl auch irgendwann mal tun.
Kann man das grob mal so vor. Also können einfach, ja. Ne, bitte.
Und wie gesagt, ihr könnt heute noch nicht beurteilen, ob ihr nichts zu verbergen habt, bis nicht morgen ist und ihr wisst, welche Daten wertvoll sind. Deswegen seid gute Datenbürger, benutzt All the Web oder vielleicht auch mal wieder die gute alte Enzyklopädie von Tante Anna, die noch im Schrank steht. Da stehen auch viele interessante Sachen drin. Ja. Ich würde sagen, wir haben noch 5 Minuten. Deswegen machen wir noch einen ganz neuen Topf auf. Nein. Ja, machen wir Schulz, oder?
Machen wir Schulz. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Genau, www.nerdalert.de für unser Wiki. Da haben wir, könnt ihr mitbauen, wie ihr wollt. Da sind wir ganz offen. nsa@nerdalert.de, falls ihr uns irgendwelche Anmerkungen schicken wollt. Wenn ihr
Gmail erreichen wollt.
Genau. Wird weitergeleitet auf den Gmail-Account. Wir sind nächsten Monat wieder da mit einem Thema, das wir noch gar nicht näher spezifiziert haben. In 2 Monaten reden wir über Buffer Overflows.
Steve Jobs, meinst du? Kurz vorher verkündigen wir das erst.
Genau, das wäre lustig. Macht's gut, FSK 93.0. Ich sag auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Nice as your bouquet, all the lyrics that I wrote, not as smart as the words you spoke. Starlight up of my hometown, ain't as bright as a star I found. Every jaunting that I do was never ever as cute as you.
will never learn. How can I have lost and found where I'm? Questions never confirm. Taste the keys that's far apart. Track the beating of my heart. Mark the places in my book with photographs we never took. Swear that I'm not kidding. Nighttime is so pretty. All the stars above your eyes. I'm sneaking out and making ties. Taste the keep us far apart. Track the beating with a chart. Mark the rhythms that I shook. Find you, start accelerate, try and take it back to square one. Gotta
just through.